Das ist Abhören mit Mietze
und Ralf.
Euer Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von Apple Books. Mit Apple Books findet ihr alle eure Lieblingshörbücher an einem einzigen Ort. Entdeckt Hörbücher, gelesen von den besten Autoren, Schauspielern und Stars und...
Ralf!
Ralf, wie geht's dir heute?
Gesund, zurück aus dem The Home Office.
Ja, ist schön, dich hier so nah am Mikrofon, also Ralf steht weit weg von mir, aber nah am Mikrofon dran. Wir freuen uns genauso wie ihr auf eine neue Folge von Abhören, diesmal mit folgenden Hörbüchern. Wir widmen uns der Skandalautobiografie von Woody Allen, sie heißt ganz nebenbei. Außerdem hören wir rein in Superbusen von Paula Irmschler. Wir beschäftigen uns mit Julia Schochs, mit der Geschwindigkeit des Sommers. Und natürlich darf unser Apple Books Tipp nicht fehlen. Diesmal ist es Jean-Luc Banalek mit seinen bretonischen Spezialitäten. Alles in allem, Audio-Leckerbissen, würde ich dazu sagen. Beginnen wollen wir die Sendung mit ganz nebenbei der Autobiografie von Woody Allen, erschienen bei Schall und Wahn, gelesen von Dietmar Bär. Das war sicherlich sehr spannend für uns alle, die wir uns mit dem Buch oder mit der Biografie beschäftigt haben. Vielleicht nochmal kurze Zusammenfassung für alle, die es nicht mitbekommen haben.
Genau, es ist ja fast auch schon wieder fast vergessen. Es ist der juristisch lange vor mehreren Instanzen ausgekämpfte Kampf zwischen Woody Allen und seiner ehemaligen Frau Mia Farrow. Und da wird Woody Allen sexueller Belästigung der Tochter vorgeworfen. Das wurde nie juristisch handfest gemacht, aber seitdem schwelt das, Kämpfe, also das volle Programm. Und in dem Buch widmet sich Woody Allen, aber erst später auf mehreren 10 Seiten juristisch korrekt diesem Issue. Das ist aber sozusagen aber nicht der zentrale Punkt des Buches und auch nicht des Hörbuches.
Es fängt an mit seiner Kindheit, mit seiner Jugend. Man erfährt, wie er zum Sketche- und Witzeschreiber wurde, dass er super früh schon wichtiger Teil der Szene war. Was ich interessant fand, das habe ich so nicht gewusst, ist, dass auch Kolumnenschreiber sich seiner Dienste bedient haben. Die wollten, dass ihre Kolumne abgefeiert wird und geliebt. Und dann haben die gesagt, boah, mir fällt nichts ein, soll man Gagschreiber für mich coole Witze schreiben, die ich damit einbauen kann. Ich kannte das so nur aus dem Bereich der Stand-up-Comedy oder da war klar, diese Programme werden geschrieben, aber dass jemand so ein Foto neben seine Kolumne druckt und dann sind es gar nicht seine Gedanken, das fand ich auf jeden Fall spannend. Und er war früh sehr beliebt und ist so eigentlich von Projekt zu Projekt gestolpert, als ganz junger Kerl, ne? Da war der 18, 19, 20.
Ja, als Musikerin wirst du sicher das Brill Building kennen, wo viele Singer-Songwriter angefangen haben. Und diese Form der Manufacturing-Kunstproduktion gibt's eben auch in Texten. Also Woody Allen hat schon früher sehr lustig erzählt, dass in diesen Schreibe-Hamsterboxen Leute nur für Anfänge zuständig waren. Also die haben sozusagen nur den Bam-Anfang gemacht oder nur die Bridge und so weiter. Also das war sozusagen die Perfektion von Texten, die dann verfilmt worden sind, in Schwarmintelligenz sozusagen. Das wird beschrieben, aber auch das, was ich sehr interessant fand, das jüdische Leben. Also man lernt New York auch kennen und all das hat mit irgendwelchen Skandalen nichts zu tun. Das ist Zeitkolorit und der Dietmar Bär findet eben auch diesen brummigen, mal suffisanten Ton, wie man über einen langen Zeitraum New York und Kulturindustrie geht.
Es ist auch, man erfährt auch, wie Woody Allen natürlich auch auf die Bühne kam und zum Film. Man erfährt viel über seine Einstellung, dass er sich nicht reinreden lässt. Er verkauft ein Projekt wie die Katze im Sack. Entweder du nimmst es und vertraust mir, dass ich das gut mache oder eben nicht. Ich glaube so ab Seite 300, ich habe mir jetzt den Track nicht genau aufgeschrieben, aber ich finde schon, dass es irgendwann fast wie kippt. Also es hat am Anfang so einen Witz und eine Leichtigkeit und parallel schwirrt die ganze Zeit mit, okay, wann kommt's. Dass Woody Allen seit über 20 Jahren in einer Beziehung mit seiner Adoptivtochter beziehungsweise die Adoptivtochter, die Mia Farrow mit in die Beziehung gebracht hat, lebt und dass sie haben ja selber 2 Töchter auch, das ist schon spektakulär, ungewöhnlich und also mir ging es so beim Hören, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, wann kommt's, was wird er dazu sagen, wie positioniert er sich, ich finde eine Position dazu notwendig und so wird dieses Hörbuch die ganze Zeit so von dem eigenen persönlichen Film begleitet und dieser Frage, wie wird er mit diesem Thema umgehen und es ist ein Stück weit Rosenkrieg, ein Stück weit Nabelschau, Klatschpresse, Gala at its best. Also es ist schon speziell und sehr spannend. Und ich kann verstehen, dass dieses Buch, die Erscheinung, die Figur Woody Allen so umstritten ist, wie er ist.
Möglicherweise ist es ein ziemlich jungsmäßiges Ding. Ich habe in diesen sogenannten zweiten, es gibt noch einen dritten Teil, den habe ich eigentlich so ein bisschen durchgeskippt, weil ehrlich gesagt interessiert mich das nicht en detail. Who am I to judge? Also wer will das feststellen von außen, ob da einer schuld ist oder nicht, was über 20 Jahre Gerichte nicht geklärt haben. Ich gestehe, dieser Teil, der eigentlich den Skandal ausgelöst hat, der hat mich weniger interessiert. Am Ende dann wiederum noch ein Bruch in der Tonalität. Redet Woody Allen und somit auch Dietmar Behr über Making-of der Filme. Das ist dann eher wie so eine technische Anweisung, wobei er keine Hitchcock-mäßigen Filmtricks, sondern einfach so ein bisschen durch seinen CV, durch seine Filmografie hechelt.
Und seine Erfahrung, dass man zum Beispiel gerade humorige Filme besser nicht probt, sondern passieren lassen, ne? Also das fand ich...
Ja, reinstolpert auch.
Ja. Ja.
Also eben auch, wie er ja, wenn er Schauspieler war, wirkt es ja immer so, als stolpert er in Szenen rein und dann schmeißt er vielleicht noch sogar einen Stuhl um oder kippt seiner Partnerin, die er beeindrucken will, einen Kirschsaft auf die weiße Bluse. Mhm. Also das ist ja der frühe Manhattan, der Kauz, Woody Allen, der psychologisiert und immer mit sich selber redet und immer Schwierigkeiten mit den Frauen hat.
Ja, dass viele seiner Figuren auch Spiegel seiner Seele sind, das ist absolut klar und beschreibt er ja auch so, dass er ein Mensch mit Phobien ist. Also er beschreibt gerade am Anfang, dass er Probleme hat, auf Partys zu gehen, weil er geht nicht rein. Er geht bis dahin, aber er schafft es dann nicht rein.
Das könnte wieder eine Szene aus einem seiner Filme sein. Also das ist sehr spiegelnd. Aber jetzt frage ich dich mal, hast du das als Fazit des ganzen Buches jetzt eher so als Skandal-Nudelnummer gelesen oder eher vielleicht wie der Sprecher Dietmar Behr als Fan eines merkwürdigen, interessanten Regisseurs, Schauspieler, Musikers?
Ich bin kein Woody Allen-Fan. Ich finde, die Biografie von Woody Allen ist sehr, sehr spannend. Ich fand es zwischendurch schon auch verstörend. Aber so ist das Leben. Also es ist keine Kuschelbiografie, sondern es ist eine Biografie, die zum Austausch anregt. Man fängt an zu kommunizieren, man befragt die eigenen Moralvorstellungen und jeder in diesem Schauspiel ist zu bedauern. Jeder, der an diesem Rosenkrieg oder an dieser Verschwörung da teilgenommen hat, das ist Teil einer toxischen Beziehung. Und ja, ich weiß nicht, ob ihm dieses Buch geholfen hat, dabei aufzuräumen, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ihm dabei zuzuhören, seine Gedanken zu sortieren. Ich habe Dietmar Behr einmal mehr geliebt. Ich liebe Dietmar Behr. Wie toll der liest. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Am Anfang, klar, am Anfang höre ich Dietmar Behr, ich sehe ihn vor mir. Es ist einfach ein Star unter den Sprechern und Schauspielern und Synchronstimmen. Und es gelingt ihm einmal mehr, das Kunststück nicht zu kommentieren. Er wertet gar nicht, sondern er trägt ein durch diese Geschichte, durch diese Autobiografie, er lässt passieren. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Er hat es geschafft, einen tollen Sog entstehen zu lassen, oder?
Ja, und ein anderer Fun Fact für Hörer ist, man kennt ja die etwas höher gestimmte Woody Allen Synchronstimme. Ja. Und Dietmar Behr ist, weiß jetzt nicht, Oktave, auf jeden Fall weit drunter. Das heißt, ich habe zuerst gedacht, so redet ja Woody Allen gar nicht, weil man halt die Filmstimme kannte und dann, okay, es ist ein Buch, es ist ein Erzähler, es ist Dietmar Behr. Und also das heißt, man hat da so ein bisschen Woody Allen tiefer gehängt in jeglicher Hinsicht.
Ralf, das interessiert sicherlich viele Abhörerinnen und Abhörer. Was sind denn so deine Phobien oder Macken oder so? Was würdest du so sagen, wo hast du so beim Hören gedacht, oh lieber Woody, da bist du nicht alleine, da erkenne ich mich drin wieder? Gibt's sowas?
Nicht so sehr, beziehungsweise ich habe mir gedacht, also ich kenne solche Leute, speziell in Berlin, also so Großstadtneurotiker, als Rheinländer setzt man sich über sich selbst hinweg. Da ist man dann eher, also bevor man nicht auf die Party geht, säuft man eher den Kühlschrank leer.
Das klingt auch nach einer guten Macke. Aber du hast jetzt nicht sowas wie, du ordnest deine Bücher nach Farben oder die Schuhe müssen mit der Spitze nach vorne stehen.
Nee,
oder?
Ich bin ja Marke schlampiges Genie, ordentlich, aber nicht immer.
Aha, okay, da haben jetzt alle so gedanklich sich vorgestellt, wie mag dein Schreibtisch wohl aussehen?
Tendenziell ordentlich. Im Büro, wo so Desinfektionsmittel bereitgestellt wird, nutze ich das sogar. Also ich sauf das nicht aus, sondern ich mache immer die Tastatur sauber. Das ist ein gutes Ritual.
Ah, siehst du, da haben wir so eine Minimacke wenigstens freigelegt.
Ja, aber nur, wenn man mir das gibt. Wenn da nichts ist, dann wachsen irgendwann mal die Wollmäuse auf der Tastatur.
Okay, ich glaube, jetzt hat jeder so gedacht, okay, was ist so meine Macke, mein Spleen? Also tatsächlich, ich mag das gerne, wenn die Schuhe mit der Spitze nach vorne stehen im Schuhregal.
Ist das irgendwie Zen oder Feng Shui?
Das kann ich gar nicht genau erklären, ich habe es nur mal so gemerkt.
Feng Shui.
Ich dachte ja, das machen alle so. Aber wenn man dann zu anderen Leuten kommt, merkt man, nee, da hat man einen Schuss weg.
Ja, aber stehen die auf dem Boden? Weil praktisch ist ja ein Schuhschrank, weil sonst ist so die Fläche, dann sind die Schuhe wie so ein Korallenriff. Besonders wenn man Ismelda Marcos ist und 8000 Paar Schuhe hat.
So weit habe ich es noch nicht getrieben. Nee, aber ansonsten Macken. Mir ist neulich eine Besonderheit aufgefallen. Ich kann ein Geräusch machen, wie als ob ein Pferd schnell galoppiert. Und ich habe bisher noch niemanden getroffen, der das auch kann.
Mach mal.
Okay.
Stimmt. Das hört sich aber an wie ein Comic-Pferd.
Ja, ja,
also der
ich habe
Kleine vom Jolly Jumper, okay. Von Lucky Luke.
Aber ich probiere mal, ob ich es mit ein bisschen mehr Bauch hinkriege.
Ja. Ja, das ist gut. Das ist Ritter der Kokosnuss.
Also hiermit, ich kann also auch, wenn jemand mal ein galoppierendes...
Wenn einer einen Western drehen will, jetzt wo Ennio Morricone verstorben ist.
Oh Gott, ja, frag mich. Also ich bin da. Ja. Ihr Lieben, das war unser Audioausflug in die Autobiografie von Woody Allen. Sie heißt Ganz nebenbei, ist erschienen bei Schall und Wahn und gelesen von Dietmar Bär. Wir fanden es super spannend, in die Woody Allen-Welt reinzuhören und wären noch mehr gespannt, was ihr dazu sagt. Dann kommen wir als nächstes zu Paula Irmschler und ihrem fantastischen Buch /Hörbuch Superbusen.
Toller Titel.
Vor so einer Abhörensendung gehe ich gerne in die Buchhandlung meines Vertrauens und bequatsche dann mit der Buchhändlerin, was mich so gerade beschäftigt. Und ich will dann immer wissen, wie sind die Bücher gelaufen und so. Und bei Superbusen, da ist sie mal von der Tastatur weggeschreckt, hat mich angeguckt. Ich glaube, die hat mich das erste Mal überhaupt richtig angeguckt und hat gesagt, ja, das geht gut. Und da habe ich gesagt, ja, dann müssen Sie es wohl auch mal lesen. Oder habe ich gesagt, noch besser, hören Sie rein. Es ist ein fantastisches Hörbuch. Und das meine ich hier also ich sprühe quasi. Ich sprühe, ihr Lieben, wenn ihr mich sehen könntet. Ich habe das Hörbuch inzwischen zum dritten Mal gehört. Das ist bei mir immer ein Prädikat wertvoll. Ich liebe Superbusen. Gelesen von Anna Thalbach, wollte ich noch kurz sagen. Erschienen bei Seeber & Finch.
Ich habe eine Kardinalfrage.
Jo, hau raus.
Findest du den Titel und den Namen der Band nicht so ein bisschen Female Mario Bartwitz? Ich fand das so ein bisschen, Superbusen ist so wie kleine Jungs Witze machen. Rein vom Wort her.
Ich finde Superbusen super, auch weil man erst sehr spät, nämlich im Track 54, erfährt, warum heißt das Buch überhaupt so. Erst da wird erklärt, dass Superbusen eine Band ist und erst da wird erklärt, warum die Band den Titel trägt. Und auch unsere Hauptprotagonistin, ihr Spitzname ist Gisela, ist sich bewusst, dass Superbusen so platt ist und für Aufmerksamkeit sorgt und dass sie sagt selber, ey, wenn eine Band so heißt und dann machen wir aus dem B, machen wir noch Busen. Ja, das machen wir, das ist platt, das ist total oberflächlich, das ist genial. Und dann sagt sie, dann werden uns die Veranstalter buchen, egal wie gut wir sind und egal, ob die uns schon kennen oder nicht. Und ich finde das witzig und habe mich sehr daran gefreut, dass es tatsächlich noch so gut erklärt wird und so nachvollziehbar, weil Superbusen geht ja zurück auf eine Superheldin aus einer Soft-Erotik-Serie und unsere Gisela, die beschreibt es so herzzerreißend, dass ich mich darüber sehr gefreut habe.
Gut, das ist halt so Meta um die Ecke.
Ja.
Ich gestehe, dass ich, also sagen wir so, was ist gut? Was gut ist, ist die Beschreibung des Alltags in die Studenten Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, also sozusagen sowohl gelesen als auch aufgeschrieben, ein Blick für Zwischentöne, wie es wirklich ist, jenseits des Skandals Chemnitz. Ansonsten muss ich sagen, ich habe mir aufgeschrieben auf meinen Notizzettel Generationenbuch, Fragezeichen, oder auch Frauen verstehen es besser Buch, Fragezeichen. Also das heißt, ich kam damit nicht so richtig in den Swing.
Aha, das ist ja super interessant. Ich finde, Super Busen steht für mich in einer Reihe mit Herrn Lehmann von Sven Regner oder mit zum Beispiel, von wem war nochmal Marzahn Mon Amour? Hast du dir das gemerkt?
Nee, also ich hätte mir jetzt, also die klassischen männlichen Popkultur oder Popromane, ist das jetzt der erste, nicht ja der erste, aber der 220er Female-Aufschlag in dieser Reihe, wo man dann um den eigenen Bauchnabel kreist, Band, Musik, Großstadt.
Wir fangen mal in dem Fall bei der Autorin an. Ja. Ich glaube, dann versteht man am besten, womit wir es hier bei...
Genau, eine sehr lustige Frau, die auch Profi-Witze oder Profi-Humoristin gewesen ist oder immer noch ist.
Genau, Paula Irmschler ist 1989 in Dresden geboren und hat in Chemnitz studiert. Und jetzt ist sie heimisch in Köln, wo sie Redakteurin für die Titanic ist und unter anderem auch für den Musikexpress schreibt. Sie wollte ganz bewusst einen Coming-of-Age-Roman über und mit Frauen schreiben. Und sie hat in einem Interview gesagt, dass es dann plötzlich so viel um Chemnitz ging und um die politische Einstellung vor Ort und um die Wahrnehmung der Menschen von Chemnitz und von Ostdeutschland. Das hat sich alles während des Schreibens entwickelt. Es sollte um unsere Hauptfigur Margarete gehen. Eben ihr Spitzname ist Gisela und sie wird auch über den ganzen Roman Gisela genannt gehen. Und dann hat Paula Irmschler irgendwann beim Schreiben gemerkt, sie möchte, dass die Menschen an mehr denken als an Nazis und an konservative Rechte, wenn sie an Chemnitz denken, nämlich auch an all die anderen Menschen, an die queer Community vor Ort oder auch an die Linken, an die, die da verwurzelt sind und nicht wegkommen. Sie will eigentlich, dass die Leute, die aus Chemnitz kommen, in Chemnitz bleiben und Chemnitz gestalten. Und sie sagt auch selber in Interviews, ich bin so hin und her gerissen, weil ich lebe und arbeite jetzt in Köln.
Ja, da könnte sie ja mit der fabulösen Band Kraftklub ein Pro-Chemnitz-Team gründen, das hat sie bestimmt schon gemacht.
Ja, also innerhalb des Buches wird eine Band gegründet und es gibt ganz, ganz viele Musikzitate. Musik spielt eine super wichtige Rolle. Musik als Soundtrack des Lebens finde ich sehr, sehr gut beschrieben und auch, was alles da aufgezählt wird. Es geht auch von Losing My Religion von R.E.M. bis eben hin zu Kraftklub.
Lokalmatador
genau.
Karl-Marx-Stadt gut finde.
Ja, genau. Und es geht um Freundschaft. Und du hast vorhin, als ich gesagt habe, im Grunde genommen ist es für mich Herr Lehmann in weiblich, hast du so ein bisschen die Augenbrauen hochschnellen lassen. Erzähl mal, warum?
Naja, also weil das für mich eine abgemähte Wiesen ist, was natürlich ein bisschen arrogant ist, weil jeder nachkommende Generation von Popliteraten hat alles Recht der Welt, sozusagen seine Welt zu beschreiben. Verglichen in der Musik darf natürlich eine 23-jährige Band nochmal Punkrock machen. Ich würde aber sagen, das hatten wir doch alles schon. Also ich hatte dazu eine klassische Opa-Haltung. Sozusagen, I don't need this shit. Ich habe das alles schon done that. Also für mich ist das so ein bisschen epigonenhaft, der Inhalt. Nicht die Details, sondern das Genre ist so ein bisschen over.
Ja, du hast ja mit Operhaft hast du ja im Grunde genommen schon alles gesagt.
Genau.
Also das.
Aber auch Opas dürfen was sagen.
Ja, hast du ja auch. Ich habe dann nur schwer dazu geatmet.
Ja, auch das darfst
du. Ja. Wen haben wir denn hier als Sprecherin? Die fantastische Anna Thalbach.
Genau, das Multitalent.
Genau, sie ist die Tochter von Katharina und die Mama von Nelly Thalbach. Nelly war bei uns auch zu Gast schon im Gespräch. Das war eine ganz tolle Begegnung. Ihre Stimme, also die Stimme von Anna Thalbach, ist gleichzeitig sehr markant. Also man hört die Stimme und weiß, das ist Anna. Und dann ist sie wieder ganz zart und stark und einfach wunderbar. Sie schafft es, dass man wieder eintaucht in diese Geschichte und sie als Person vergisst und nur noch der Geschichte lauscht. Sie durfte alles Mögliche schon an Hörbüchern sprechen. Wenn ihr diese Stimme so liebt wie wir, dann hört euch doch auch mal die Kinder vom Bahnhof Zoo oder die unendliche Geschichte von ihr an. Was ich auch geliebt habe, ist die Intelligenz des Igels. Da spricht sie mit ihrer Mama Katharina gemeinsam ein Hörbuch. Also es ist eine Freude, der Thalbach-Familie beim Arbeiten zuzuhören. Für mich ist dieses Hörbuch ein Genuss. Ich freue mich auf 4., 5., 6., 7. Mal dieses fantastische Hörbuch zu hören. Also von meiner Seite lege ich euch Super Busen von Paula Irmschler, erschienen bei Zebra & Finch, gelesen von der fantastischen Anna Thalbach, sehr ans Ohr. Und ich werde Ralf damit noch richtig schön auf die Nerven gehen und irgendwann wird er auch der größte Fan sein. Wir waren gerade im Osten und wir bleiben im Osten, zumindest im weitesten Sinne. Wir haben für euch reingehört in Mit der Geschwindigkeit des Sommers von Julia Schoch. Gelesen von Claudia Michelsen, erschienen bei Spieglow. Das ist insofern schon was ganz Besonderes, als dass es das Buch schon seit 10 Jahren gibt, ne? Und da hat sich ein Verlag verliebt in diese Geschichte. Ich würde sagen, 10 Jahre, da kann man schon sagen, ist jemand hartnäckig geblieben. Und es wurde jetzt als Hörbuch veröffentlicht.
Ja,
und wir haben für euch mal reingehört.
Im Musikkontext ein Liebhaber-Picking. Also das heißt, es gibt weder einen historischen Grund noch eine Verfilmung. Also das wurde rein gemacht, weil die das gut fanden und weil sie beschlossen haben, das jetzt im Audioformat zu veröffentlichen. Weil es ist ja auch kein leichter Stoff. Also man würde jetzt denken, die Geschichte eines Sommers und so weiter oder die Geschwindigkeit eines Sommers erinnert an französische Filme, leicht beschwipst am Küchentisch zu sitzen und lustige Sachen zu erzählen. Darum geht's ja nicht.
Ich fand es auch interessant mit der Irreführung des Titels. Also Irreführung sage ich deshalb, weil mit der Geschwindigkeit des Sommers, mir ging es wie dir. Und auch mit dem Cover, ich habe so an was ganz Leichtes gedacht. Aber weißt du, wo ich das schon mal hatte? Bei Sigrid Nunes, Der Freund. Mhm. Wo dieser riesen Hund auf dem Cover vorne ist, die Harlequin-Dogge, da bin ich schon mal drauf reingefallen. Aber so bin ich. Ich kaufe Bücher, Hörbücher und Platten nach Cover. Ich stehe dazu, ja. Ah. Und hier habe ich auch gedacht, oh komm, also da...
Ja, man sah den Roséwein schon auf dem Tisch stehen.
Und aber ich finde dann gut, was dann aufgeht und was für eine Geschichte wir dann hören, das ist einfach eine Überraschung und die entwickelt ihren ganz, ganz eigenen Sog. Ralf, nimm uns doch mal kurz mit, worum geht's ganz grob?
Es geht um Melancholie, Es geht um Ortswechsel von Ostdeutschland nach New York. Es geht letztendlich auch um Depressionen und die Beschreibung von Depressionen hat ja, einerseits muss man da die Worte abwägen, also da wird über was geredet, wo normalerweise die Leute gar nicht mehr in der Lage sind zu reden. Das heißt, kunstvoll gehämmert. Es ist für so einen Hörtyp wie mich eher Hard Stuff. Also man muss sich da drauf einlassen. Wie siehst du das?
Ja, tatsächlich habe ich mich insgesamt auch vom Stoff her an Sigrid Nunes erinnert gefühlt, weil auch in dem Buch geht es um Verlust, es geht um Trauer, es geht auch um die Ergründung einer vertrauten, familiären Person und um die Auseinandersetzung mit widrigen, schwierigen äußeren und inneren Umständen und auch, dass man das Leben immer so sieht und reflektieren und damit umgehen kann, so wie man innerlich eben auch aufgestellt ist.
Ja, es geht eben auch das im Gegensatz zu Sigrid Nunes nicht über einen Kulturbetrieb einer Großstadt, sondern da bewegt sich sehr viel im inneren Spektrum und in Erinnerung. Also es geht da jetzt nicht um Großstadtmilieus, sondern das ist auch vom Personentableau eher eng gefasst.
Wir haben ja hier im Grunde genommen die Geschichte von zwei Schwestern. Die Ich-Erzählerin ist die jüngere Schwester. Das ist die, die ganze Zeit in die Welt hinausgefahren ist, die Welt zu entdecken. Und ihre ältere Schwester ist an dem Ort geblieben, aus dem die beiden kommen. Irgendwann ist die Ältere einmal quasi aufgebrochen nach New York. Und sie ist abgereist, kann man sagen, um zu sterben. Ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich finde auch, wenn man die ganze Zeit die Gedanken der jüngeren Schwester über die Ältere hört und dadurch aufersteht, diese ältere Schwester so vom inneren Auge, verschwindet unsere Ich-Erzählerin doch nicht. Weil es ist total subjektiv, so nimmt eine kleine Schwester ihre große Schwester eben wahr.
Ja, die große Schwester und, wenn man mal in die Metaliteratur guckt, manche Leute lesen das auch als Metapher für die verschwundene DDR. Also sowohl konkret, es wird da öfters gesagt, das reglementierte System war weg und es hinterließ für manche Leute eine Offenheit und andere sind in eine persönliche Katastrophe geschlittert. Das heißt, das ist, glaube ich, der politische Hintergrund, der kleinteilig aufgearbeitet wird.
Mhm. Und fandest du es eigentlich schwierig, also dass es so viel um Depression und auch um Trauer, um Verlust, um Identitätsverlust und um diese Suche ging? Weil
ja, also weil man kann bin ja so ein Hörbuch Wessi, nicht einfach im Gegensatz weglegen. Zu dir. Und das Geheimnis der verschwundenen Ostzone ist ja dieses etwas Selbstreferenzielle um den Verlustkreisen. Also selbst Leute, die die Wende gut gemeistert haben, haben das so ein bisschen. Also so eine Melancholie, also das hat was Metaphysisches und hier wird da anhand von zwei Frauen unter die Lupe gelegt. Also ich habe sozusagen wie einen politischen Gesellschaftsroman fast gehört. Also das war für mich jetzt nicht, da stirbt einer, sondern da stirbt eher ein System. Darüber wird auch so kann man es eben auch hören.
Ja, das finde ich ja total interessant.
Da gibt es massenweise Literaturfilme drüber, über dieses das verschwundene Land. Und je nachdem, wie alt die Leute sind, haben die das ja auch in sich. Und da geht einer super mit um, der wird Hoteldirektor in der Schweiz und schießt eine Rakete hoch. Und andererseits geht einer in so einen inneren Kokon. Und das ist es ja, das Thema hier. Oder eben nicht.
Ich lasse es so stehen. Ja. Das kann ja jeder dann auch für sich selber entscheiden. Wer hat denn hier überhaupt gelesen? Lass uns doch mal was erzählen.
Ja, die Frau Michelsen, genau, die man Claudia ja von Michelsen. Diversen Tanzschulfilmen oder aus dem Polizeiruf 110 kennt.
Hast du sie schon mal woanders gehört? Kam dir die Stimme gleich bekannt vor?
Ja, ich muss jetzt so ein bisschen angebern. Ich habe die sogar schon mal in einem Raum gesehen. Die ist ja omnipräsent und die ist ja auch eine sozusagen Erscheinung, weil ostdeutsche Biografie, dann war sie lange Zeit in L.A. Also das heißt, eine Frau von Welt, die super viel macht und auch so eine gewisse Toughness hat. Und hier musste sie sozusagen kein Unterhaltungsstoff lesen, sondern sie musste sich mit einem schwierigen Sujet beschäftigen.
Es ist ihr super gelungen, ihr Lieben. Ja, wir würden es spannend finden, wie sind eure Gedanken zu diesem Thema und auch zu diesem Hörbuch. Bitte lasst uns dran teilhaben, schickt uns eure Gedanken dazu, wenn ihr mal reingehört habt, in Mit der Geschwindigkeit des Sommers von Julia Schoch, gelesen von Claudia Michelsen. Erschienen bei Spieglow. So, ihr Lieben, dann beschließen wir diese fantastische Abhören mit Mieze-Episode mit dem Apple Books-Tipp. Und zwar hören wir heute rein in die bretonischen Spezialitäten von Jean-Luc Banalek, erschienen bei Argon, gelesen von Gerd Warmeling. Ich bin, sage ich direkt, ich falle gleich mit der Audiotür ins Haus. Ich bin Jean-Luc Banalek-Fan. Ich bin Fan von dieser Reihe, diese bretonische Reihe. Und habe das mit einem Hochgenuss habe ich das gehört.
Also wegen den Käseplatten und den Austern oder wegen den Plots oder wegen der Main Figure du Kommissar? Ist
genau,
ein Krimi.
Genau, wahrscheinlich kennt ihr die bretonische Serie. Genau, ich glaube, es hat angefangen mit Bretonische Brandung oder so. Das war, glaube ich, das erste.
Bretonische Bratkartoffeln.
Die bretonische
immer
Brandung, dann bretonische Verhältnisse. Also auf jeden Fall bin ich auch von Anfang an mit dabei. Und natürlich liegt es an dem Dupont. Also man verliebt sich in diese Hauptfigur. Und erst wenn man an den sein Herz verliert, dann will man wissen, was der erlebt, wie geht's mit dem weiter. Und diese Grundstimmung ist so total Georges Simenon Maigret-mäßig. Es ist eher...
Ja, aber eher in der Manufaktum-Version.
Ich weiß nicht, es ist einfach, ich mag...
Also düster ist das nicht.
Es ist, oder? Aber es melancholisch.
Ja,
ist es.
Aber so mit so einer Heiternis.
Wirklich?
Blau-weiße Tischdecke.
Nee, nicht
doch.
Für mich.
Nee?
Nee, ich mag dieses Ruhige, das Entspannte. Wenn man diese Jean-Luc Banalek-Krimis hört, dann ist das wie so ein Gang zurückschalten. Ich
ja,
mag
das stimmt,
total
aber
gerne.
So ist ja Manufaktum auch. Dass es sowas noch gibt, das Gute. Oh, eine Emaille-Gießkanne.
Worum geht's diesmal? Ich muss übrigens sagen, für mich ist diese Folge mit den bretonischen Spezialitäten die perfekte Mischung, weil es ist zum einen Krimi und es geht wieder um meinen geliebten Dupont und es geht um diese Landschaft, um dieses Licht in der Bretagne, aber es geht eben auch um Essen.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch das Geheimnis. Also sagen wir mal, die Begleitpresse macht ja auch immer Rezepte, Kochbücher, Kräutermischungen. Also das ist das perfekte Buch für breit aufgestellt.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, erinnert es mich auch so ein bisschen an Rita Falk und die Oma, die ja immer kocht. Und
genau.
Einer meiner
Wir können
Lieblings-
wahnsinnige Parallelen von Rita Falk, vom Leberkäse zur Auster ziehen.
Ja, wahrscheinlich gibt es demnächst das bretonische Kochbuch. Wahrscheinlich
gibt's schon.
Schon.
Ja, mein Gott, es gibt auch bretonische Dupont-Schürzen und Reisen und... Man muss das ja auch alles sagen, liebe Freunde. Der Fremdenverkehrsverband der Bretagne hat den Kollegen schon zum Ritter der Ehrenlegion gemacht, weil, ne, so wie James-Bond-Filme an einem Ort drehen, kommen die Leute sagen, wo hat er denn dann umgebracht? Wo hat er seine Käseplatte
gegessen? Das habe ich auch gelesen, ja. Also die Story, ihr Lieben, für die, die vielleicht gerade erst mal einsteigen in die bretonische Krimi-Welt. Dupont befindet sich auf einer Tagung zum Thema Teambildung und wird natürlich sofort in Ermittlungen verwickelt. So gehört sich's auch. Er ist auf einem Markt und auf dem Markt ersticht die eine Schwester die andere. Übrigens wieder Schwestern. Wir hatten doch auch gerade Schwestern.
Das ist der Sisters Day today.
Parallel zur Lösung des Falls, also warum hier wer wen ersticht, es gibt noch mehr Morde und Geheimnisse aufzudecken und zu klären. Parallel zu diesen Ereignissen werden super viele Spezialitäten der Gegend beschrieben, verkostet und angepriesen. Also es ist wirklich schmackhaft. Man bekommt Appetit beim Zuhören. So ein schönes Weißbrot mit Brie und so ein schöner Rotwein dabei ist nicht verkehrt, oder?
Noch ein Brie, noch ein Käse. Ich möchte dich jetzt mal was Metamäßiges fragen. Mhm. Im Feuilleton gibt es eine Subströmung über diese Romane, wo deutsche Autoren, da kommen wir gleich noch zu, irgendwo hingehen, in diesem Fall zur Bretagne, und dann sozusagen Lokalkolorit entfalten. Total original. Jetzt wurde gesagt, das ist Aneignung.
Eigentlich macht er das doch so wie Julia Child. Also die ist Amerikanerin und hat ein französisches Kochbuch für Amerikanerinnen geschrieben, dass das quasi leicht verständlich ist für die amerikanische Natur. Und für mich quasi als Deutsche wurde hier die bretonische Kultur aufs Feinste aufbereitet.
Du siehst da keine Aneignung oder man nimmt den Breton.
Ja, aber ich bin ja auch kein Breton. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bretone an sich hin und her gerissen ist. Ritterwürde auf der einen Seite ja, aber Kopf ab auf der anderen Seite auch.
Genau.
Weil er sich bestimmt, dann denkt sich der eine oder andere, ja, spinnt der, so sind wir gar nicht.
Genau.
So.
Also ich glaube schon, dass der Autor, zu dem kannst du gleich noch was erzählen, weil schon der Autorenname ist ja sozusagen eine Fiktion, ein Fan ist von der Region, also dass er so dedicated ist.
Ja, der lebt da auch teilweise.
Ja, gut, aber trotzdem könnte man sagen, der darf das nicht. Ich halte das auch für ein bisschen überzogen, aber das ist ja im Zuge der Black Lives Matters Diskussion und dem Blackfacing und so weiter und das wird jetzt halt runtergebrochen auf Käseplatten. Also das ist mir auch ein bisschen too much. Also das heißt, jemand, der sich auskennt, darf auch daraus Fiktion machen. So. Ne, zum
jetzt,
Auto.
Warum, wie kamen wir jetzt darauf?
Ja, wir kamen darauf, weil ich das im Feuilleton gelesen habe und weil das gerade so ein, was darf man eigentlich noch? Darf man über die Eifel schreiben, wenn man erst dreimal da war?
Jean-Luc Banalec heißt im wirklichen Leben Jörg Bong und war bis 2019 Geschäftsführer des Fischer Verlags und hat eine ganze lange Weile damit gewartet, unter seinem wirklichen Namen auch Interviews zu geben und bekannt zu machen, dass er das ist. Ich finde, er weiß schon warum. Er hat sich nicht nur angreifbar gemacht, weil er kein Bretone ist, sondern weil er eben auch aus dem Verlagswesen stammt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da viele Stimmen gab, die gesagt haben, das ist ja alles total leicht für den.
Also nichts dagegen, also Multitalent, der Typ.
Ja, aber ich finde, hier Jörg Bong hat alles richtig gemacht. Man merkt ihm auch, finde ich, die Liebe zum Schreiben an. Und wenn man was darüber liest, wie er schreibt so an einem Rutsch. Also das ist niemand, der sehr lange schreibt, sondern es scheint einer zu sein, so wie bei uns der Andi Musik macht. Der hat das alles im Kopf und dann braucht er eine Nacht, da ballert er das dann alles raus.
Nein.
Und so scheint er auch zu schreiben.
Und was jetzt bei all dem... Er kann dem Ganzen, und das hört man auch im Hörbuch gelesen von den Scorpions, quasi von der Profistimme Gerd Warmeling, also einer, der alles kann und der auch große Hit-Hörbücher drauf hat. Also er ist kein Rechthabertyp, sondern er entfaltet zumindest einen Swing, einen bretonischen Swing. Ob das jetzt original-bretonisch ist oder Fantasy-bretonisch, kann dem Leser eigentlich egal sein.
Also Gerd Warmeling ist hier die top-perfekte Wahl. Es ist wieder mal ein Sprecher, der so aussieht, wie ich mir die Hauptfigur vorstelle. Ich finde, man hört ihm an, dass er alles vor sich sieht. Er hat ein Bild vor sich und das malt er aus. Ich finde, man spürt auch, dass es schon Dupins 9. Fall ist. Also auch Gerd Warmelings 9. Fall. Seit 2012 liest er den Kommissar. Und er liest diese Geschichte, die wieder mal viele Figuren hat und von A nach B nach C geht und das sind die Gedanken und da ist das Gespräch und hier ist eine Frau, da ist ein Mann, das sind, die sind so verstrickt und die so. Er macht aus allem, was eckig ist und behäbig, macht er was Rundes, Flüssiges und ich finde, man merkt ihm diese Vertrautheit der Figuren an. Auch dieses mühelose Einpflegen der französischen Vokabeln. Ich finde, er macht einem den Mund wässrig, sowohl mit den Spezialitäten als auch mit den Figuren. Also Hut ab, lieber Gerd. Wir hören gerne wieder und immer wieder mehr von dir. Und wir wollen auch, dass ihr den Gerd Warmeling euch anhört. In diesem Fall liest er die bretonischen Spezialitäten von Jean-Luc Banalec, erschienen bei Argon. Dazu ein schönes Weißbrot mit Brie, ein Glas Rotwein und der Abend ist perfekt. So, ihr ollen Abhörerinnen und Abhörer, das war's wieder mit Abhören mit Mieze, eurem Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von Apple Books. Und wer war noch mit dabei?
Ralf, und der sagt stimmungsgemäß à bientôt. Habe ich es richtig ausgesprochen? À bientôt oder cordialement.
Das war Abhören mit Mieze.
Und Ralf.
Euer Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von Apple Books. Und wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode wieder genauso gut gefallen haben wie uns, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books finden unter apple.com/abhören.